Israel führt Krieg gegen die Hamas und jetzt auch gegen die Hisbollah, hat deren Anführer Nasrallah getötet, zig Kommandeure. Iran hat mit einem massiven Raketenangriff auf Israel reagiert in dieser Woche und der Krieg weitet sich aus auf Libanon mit Bodenoffensive und Luftschlägen. Israel hat einen Vergeltungsschlag gegen Iran angekündigt, eine schmerzhafte Lektion, Zitat Netanyahu. Was kommt jetzt als nächstes? Wie ist das alles zu erklären? Wie hängt das zusammen? Wer sind die Akteure? Wer reagiert wie? Darüber möchte ich mit Robert Chatterjee sprechen. Er ist stellvertretender Chefredakteur des Zenit-Magazins. Das ist ein Fachmagazin für den Nahen Osten. Er ist jetzt bei mir am Telefon. Schönen guten Morgen.
Ich grüße Sie.
Läuft es denn für die israelische Regierung nach Plan mit dem Krieg gegen Hamas und Hisbollah und im Hintergrund Iran?
Bisher schon, wenn Sie jetzt zum Beispiel Benjamin Netanyahu fragen würden. Denn er kann ja den Krieg an so vielen Fronten ja weiterführen. Großartigen Widerstand regional, international gibt es eigentlich so nicht. In den eigenen Reihen gibt es da durchaus Kritik, etwa auch von seinem Verteidigungsminister, der immer dazu ermahnt hat, den Krieg in Gaza erst abzuschließen oder zumindest eine Zielvorgabe zu formulieren, bevor man sich dem Norden zuwendet. Aber Benjamin Netanyahu hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat im Prinzip diese ganzen Fronten, ich würde da auch das Westjordanland dazu zählen, miteinander verquickt und im Prinzip alle voneinander abhängig gemacht. Also er hat im Prinzip die Beendigung des Krieges in Gaza abhängig gemacht, auch von der größeren Auseinandersetzung mit der Hisbollah im Westjordanland und auch mit Iran.
Aber was hat er denn gegen die Hamas zum Beispiel erreicht und was kann jetzt Israel gegen die Hisbollah erreichen? Irans Oberhaupt, Ayatollah Ali Khamenei, der sagte ja gestern, der Widerstand gegen Israel wird niemals enden und Israel wird niemals siegen.
Ja, die Kriegsziele in Gaza sind nie so eindeutig formuliert oder priorisiert worden, beziehungsweise Netanyahu hat doch klar gemacht, auch seine Kabinettsmitglieder, dass zum Beispiel die Freilassung der noch verbliebenen Geiseln nicht ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Was allerdings noch aussteht, ist noch so eine Art Trophäe vorzeigen zu können, wie etwa den immer noch nicht gefassten Hamas-Chef Yahya Sinwar. Darüber hinaus hat sich Netanyahu aber auch merklich zurückgehalten, eine Vision für die Zeit nach dem Krieg irgendwie zu präsentieren. Und indem man diese vielen Kriege jetzt miteinander verquickt, hat man natürlich den Effekt, dass auch das in die ferne Zukunft wieder verlagert ist, was Iran anbetrifft. Und Khamenei, da muss man natürlich mal ein bisschen hinter die Propaganda gucken. Gerade so ein Staat wie Iran, der so ideologisch aufgestellt ist, da kommuniziert man das eine nach außen, aber meint eigentlich im Subtext auch noch was anderes. Man kann nicht anders als zu reagieren, aber versucht das auf einer Ebene, wo man sich selbst nicht noch mehr in Gefahr bringt und nicht noch mal weiter die Schwachstellen exponiert, die die Israelis ja bei vergangenen Schlägen in den letzten Wochen und Monaten immer wieder aufgezeigt haben.
Ja, jetzt hat ja Israel oder Netanyahu angekündigt, es werde auf diesen Raketenangriff Irans eine schmerzhafte Lektion geben für Iran. Was ist denkbar?
Ehrlich gesagt, dadurch, dass ganz viele Parameter der Auseinandersetzung auch in den letzten Wochen so nochmal neu verschoben wurden, ist da leider sehr viel denkbar. Auch die Wortwahl schmerzhafte Lektion gibt so ganz wieder diese Doktrin, die Netanyahu jetzt auch in allen Auseinandersetzungen verfolgt, schmerzhafte Lektion, also mit exemplarischer Gewalt auch unter Inkaufnahme vieler ziviler Opfer allen Gegnern oder auch vermeintlichen Gegnern Israels eine Lektion zu erteilen, dass sie sich nie wieder gegen Israel erheben. Ganz Unrecht hat übrigens Khamenei mit seiner Aussage doch nicht, dass auch insofern, dass die grundlegenden Probleme, strukturellen und politischen Probleme, die den Nahostkonflikt ja bedingen, ja nicht einfach so durch eine militärische Strategie verschwinden. Politische Probleme kann man da nur aufschieben, aber nicht lösen.
Und lassen Sie uns aber trotzdem noch mal bei der Reaktion Israels bleiben. Also da sagt US-Präsident Joe Biden, kein Angriff auf Irans Ölanlagen, auch nicht auf die Atomanlagen, während dann Donald Trump, der wieder Präsident werden möchte, sagt, naja, natürlich gleich sofort mit den Atomanlagen erstmal beginnen. Welchen Einfluss haben die USA auf das, was Israel an Reaktionen überlegt?
Offensichtlich viel weniger als in früheren Jahren oder Jahrzehnten, denn frühere Aufrufe etwa zu einem Waffenstillstand in Gaza zu bekommen oder da etwas vorzulegen, wie man sich das in Zukunft vorstellt, hat Israel bislang ja ignoriert. Und letztendlich konnte man jeglichen internationalen Druck auch von den USA bis jetzt ignorieren. Ich glaube, die Amerikaner verlieren in dem Moment die Geduld, wo sie das Gefühl haben, dass da was Unkalkulierbares, Großes in der Region ausbricht. Und genau das haben sie versucht, in den letzten Monaten auch durch viel Diplomatie zu verhindern. Das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel an anderen Fronten, etwa im Irak, wo sich ja die Iraner, die Amerikaner ja fast gegenüberstehen, eigentlich relativ ruhig geblieben ist. Und wenn sich daran noch was ändert, dann fahren die Amerikaner auch, denke ich, wieder ein bisschen den Druck hoch. Allerdings wähnt sich Netanyahu zeitlich im Vorteil, weil er darauf spekuliert, dass die US-Regierung gerade so mit dem eigenen Wahlkampf beschäftigt ist, dass man jetzt ein Momentum verspürt, so viel wie möglich an militärischen Zielen wie möglich bis Ende des Jahres zu erreichen.
Die USA sind auch abhängig davon, wie sich Partner oder sagen wir mal Länder, mit denen man in Kontakt steht, arabische Länder verhalten, allen voran Katar, auch Saudi-Arabien. Ja, wie verhalten sich diese Länder?
Diese Länder, vor allen Dingen die Länder des Golfkooperationsrats, haben gerade auch angekündigt, dass der eigene Luftraum im Fall einer amerikanischen Beteiligung an einem Krieg oder Schlägen gegen Iran nicht genutzt werden kann. Auch das ist natürlich ein deutliches Zeichen. Die Kataris, die eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, auch bei den Waffenstillstandsverhandlungen, aber auch direkt auch bei den Geiselaustauschgesprächen, die sind natürlich ziemlich vom Kopf gestoßen, weil die natürlich ihr ganzes diplomatisches Gewicht, so wie auch andere Staaten, in die Waagschale werfen und jetzt nach einem Jahr natürlich fragen, was habt ihr denn erreicht, liebe westlichen Partner? Wir dachten, ihr habt das Ohr der israelischen Regierung, bewegt sich aber keinen Zentimeter. Insofern läuft da auch ein bisschen die Zeit davon. Und für einige Regierungen stehen da natürlich auch stark unter Druck, weil es natürlich sehr unpopulär ist, sich da so einzubringen, natürlich ohne wirklich viel vorzeigen zu können.
Haben Sie vielen Dank für diese Einschätzung und Hintergründe. Das war Robert Chatterjee, stellvertretender Chefredakteur des Zenit-Magazins, dem Fachmagazin für den Nahen Osten. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.